Ja, wie allgemein bekannt, ich bin kein Arzt, aber ich weiß, Ferndiagnosen sind schwierig. Also so per Telefon oder so, wenn ich mit jemandem rede, ein Arzt, und ich erzähle ihm, welche Symptome ich habe. Ich glaube, kaum ein Arzt würde sich so weit vorwagen, eine Diagnose schon abzugeben. Oder es gibt ja diese Google-Sachen, wo ich dann mal gucke, welche Krankheit könnte ich denn haben. Da kommen ja manchmal ganz schreckliche Sachen bei raus. Da bin ich sehr vorsichtig damit. Auch im psychischen Bereich ist es schwierig, Ferndiagnosen abzugeben, aber es wurde immer wieder versucht, auch über große Menschen aus der Weltgeschichte, so ein, ich würde mal sagen, so ein Psychogramm zu erstellen. So ein, was, wie sind die eigentlich drauf? Ganz spannende Persönlichkeit, Napoleon. Ja, wäre interessant. Psychogramm, gibt es einiges dazu, ist einiges dazu geschrieben worden. Was auch spannend ist, ich habe heute es erst gelesen, dass ein Brief irgendwie vom Papst Benedikt aufgetaucht ist. Er hatte Schlafstörungen und ist deswegen, hat deswegen aufgehört, Papst zu sein. Also hat gekündigt sozusagen. Eine andere interessante Persönlichkeit, die gerade psychogrammisiert wird, ist Putin. Ich habe einen Podcast gehört, da ging es um Putin und die Frage, welche Krankheit hat der Mann eigentlich, ist, oder hat er überhaupt eine? Und das Ergebnis von diesem Podcast war nicht sonderlich überraschend. Er ist eine narzisstische Persönlichkeit. Klammer auf, welcher Herrscher hat keine narzisstischen Züge? Klammer zu. Und letztendlich hat man ihm attestiert, er ist ein Mann, der ganz klare Vorstellungen von seiner Ordnung, Machtordnung hat, und er verfolgt diese Ziele einfach eiskalt. So. Mehr können wir eigentlich ferndiagnostisch über ihn gar nicht sagen. Ferndiagnosen sind schwierig, aber es wurde natürlich auch bei Jesus versucht, mal Ferndiagnosen anzustellen und zu fragen, ist dieser Mann eigentlich wahnsinnig? Ist der vollkommen verrückt? Denn wenn man so die Texte liest in der Bibel, kann man durchaus draufkommen, das sind manche Sachen, die sind wirklich total durchgeknallt. Und wir als Christen, wir haben uns ja schon daran gewöhnt, wir lesen die Bibel ja schon mit so einem frommen Anstrich und merken gar nicht mehr, wie durchgeknallt es an mancher Stelle ist. Besonders populär war diese Ferndiagnostik in der Zeit Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Wir erinnern uns, die Zeit von Sigmund Freud, da ist so Psychologie auf einmal wieder populär geworden, auf eine ganz neue Art und Weise. Und dann hat man angefangen, ja, da sich über vieles Gedanken zu machen, auch über Jesus. Und ich möchte euch mal kurz mit reinnehmen, was da alles gesprochen worden ist, als man Jesus in dieser Zeit auf die Couch gelegt hat. Der wahrscheinlich berühmteste Ferndiagnostiker Jesu war David Friedrich Strauss. Und der hat in seinem Buch Das Leben Jesu, das war schon 1835, also er war schon früh dran, die Meinung vertreten, Jesus ist ein religiöser Fanatiker. Okay. Das ist jetzt noch nicht unbedingt wahnhaft oder so, aber später schreibt er, dass Jesu Fanatismus an Wahnhaftigkeit grenzt. Ein anderes Werk, Oskar Holzmann, war Jesus Ekstatiker 1903, und mit Ekstatiker meint er schlichtweg, ist ein Begriff, der umschreiben soll, dass Jesus die Bodenhaftung verloren hat. Er lebt in der Ekstase, in einem Zustand, er schwebt über dieser Welt. Dr. George Delosten, 1905, Jesus Christ from the Standpoint of a Psychiatrist. Und er erklärt Jesu bizarres Verhalten mit seinen Genen. Einfach Genmaterial ist schwierig, schlechte Vererbung. Deswegen ist er ein Degenerierter mit bestimmten Wahnvorstellungen. Dr. Charles Binet-Songlet, Paris, er schreibt in einem Werk, das er La Folie de Jésus nennt. Und Folie heißt nichts anderes als ja, Irresein, das Irresein Jesu 1910. Und er sagt, Jesus ist total verrückt, er leidet unter religiöser Paranoia. Jesus hatte, und das kann er auch nachweisen, Halluzinationen. Er hat Dinge gehört und gesehen, die gar nicht sein können. 1912 war ein berühmter Psychiater, Dr. William Hirsch, und er schreibt ein Werk über Religion, überhaupt Religion und was da an Wahnhaftigkeit oder Fanatismus drin ist. Und er spricht von Jesu Größenwahn, der unaufhörlich und unermesslich anstieg. Also auch das kann er beobachten und darlegen, wie im Laufe von dem Leben Jesu das immer weiter zunimmt. Er sagt, Jesus ist paranoid und er versteht es überhaupt nicht, wie man diese Diagnose in irgendeiner Form anzweifeln kann. Ja, das mal so ein Kurzüberblick. Die Diagnostik, zu der könnte man noch Folgendes sagen. 8 Punkte. Jesu hatte Halluzinationen. Er sieht Visionen, er hört Stimmen, zum Beispiel mein geliebter Sohn bei der Taufe, an die habe ich wohlgefallen. Ja. Jesu Tempelreinigung, wo er völlig austickt und irgendwie versucht, da im Tempel Tische umzuschmeißen und völlig ausrastet, mit einer Peitsche durch die Gegend läuft. Also das ist schon echt durchgeknallt. Einmal verflucht er einen Feigenbaum. Jesus hatte manche verbale Explosionen und ruft an mancher Stelle zu Gewalt auf, sogar zur Selbstverstümmelung. Wenn er sagt, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es doch einfach aus. Jesus hatte eine schwierige Beziehung zu seiner Familie, eine gestörte Verhältnis. Und was noch dazu kommt, ist, seine Familie sieht ihn auch sehr kritisch. Also die ihn von klein auf kennen, die ihn erlebt haben, die sagen, also irgendwie früher war er schon normal, heute ist er irgendwie durchgeknallt. Wir lesen gleich den Text, der da wichtig ist an der Stelle. Und dann sein messianisches Selbstbewusstsein, dass er davon redet, ich bin der Menschensohn, ich bin gekommen, dass er vom Reich Gottes redet und im Reich Gottes scheinbar eine wichtige Stellung hat. Und ja, Größenwahn, Retterfantasien und so weiter. Wer war dieser Jesus? Warum sprechen manche von Wahnsinn, wenn sie über Jesus reden? Und ich möchte mal einen Text vorlesen, den ich wahnsinnig spannend finde und der hat was mit Jesu Familie zu tun. Er steht in Lukas. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind bei der Diagnostik, genau. Nee, das ist zu weit. Also Markus 3 ab Vers. Steht da 28? Nee, 20 steht da. Und er ging in ein Haus. Und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen, seine Familie, hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Klar, die Familie macht sich Sorgen. Es ist ja ihr Sohn, bringt ja auch Schande über die Familie. Sie können es nicht verstehen, warum Menschen scharenweise ihn suchen, sich in ein Haus reinstopfen, um ihm zuzuhören. Und sie merken, da läuft was ganz gehörig aus dem Ruder. Was wollen sie tun? Wir müssen ihn festhalten. Der muss gebunden werden, ja? Der dreht gerade frei und das ist gefährlich. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, die sprachen, er hat den Beelzebul und er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Jesus aber rief sie zusammen und sprach zu ihnen in Gleichnissen. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, dann kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins ist, dann kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst uneins, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Niemand kann aber in das Haus eines Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt. Erst dann kann er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschenkindern vergeben, auch die Lästerungen, wie viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern, die stehen draußen und fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach, siehe, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also die machen sich ernsthaft Sorgen um Jesus, seine Familie und ja, finden, man muss die Welt vor diesem Mann schützen. Ich weiß nicht, ob ihr schon Erfahrungen gemacht habt, auch mit psychischen Erkrankungen oder ihr selbst mit jemandem zu tun hattet, der vielleicht in Wahnvorstellungen gelebt hat. Wir haben jahrelang in einem Haus gewohnt mit einer Frau, die hatte echt schreckliche Wahnvorstellungen. Sie hatte Schmerzen, musste Tabletten nehmen und war deswegen also je nachdem, wann und wo man sie getroffen hat, man wusste nie, wen man genau antrifft. Das eine Mal schreit sie dich an, das andere Mal ist sie mega lieb und bietet dir irgendwas an. Man wusste es wirklich nie. Und das war spannend. Also uns hat es Angst gemacht und wir wollten eigentlich immer wieder nur raus aus diesem Haus, aber es ist dann nichts geworden. Wir waren dann jahrelang mit ihr zusammen unter einem Dach. Einmal hat sie mich angesprochen, bin ich gerade heimgekommen und war richtig wütend. Sie hat in der Zeitung gelesen, dass es immer wieder Einbrüche gibt im Süden von unserem Örtchen. Und sie hat mir vorgeworfen, dass ich meine Jugendlichen in der Gemeinde darauf ansetze und trainiere, dass sie halt irgendwelche Häuser ausrauben. Ja, also ihr merkt, es gibt manchmal passieren Dinge im Kopf, die ich habe nichts gemacht, ich versichere euch das. Ich würde das niemals tun. Auch wenn die Versuchung natürlich da ist, weil so junge Leute, die halt, ne? Jetzt hört Jesus, die Familie will dich sehen. Deine Mutter, deine Brüder sind da. Und das ist jetzt wichtig. Wenn Familie kommt, das ist wichtig. Du sollst Vater und Mutter ehren, das wissen wir alle. Respektvoll gegenüber dem Stall, aus dem man kommt. Und Jesus ignoriert das ein Stück weit. Und er guckt die Menschen an, die vor ihm sitzen, seine Jünger. Und er fragt, wer sind meine Mutter, Brüder? Wer ist das eigentlich? Und es war so ein Moment der Stille, wo Jesus so von Auge zu Auge guckt, jeden Einzelnen, die da vorne sitzen, anschaut. Und dann sagt er diesen Satz, ja. Schaut, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder, mein Inner Circle, die zu mir gehören, die ich jetzt um mich haben will. Das sind die, die den Willen meines Vaters tun. Was macht Jesus? Er ist knallhart. Ja, die Mutti steht vor der Tür und eigentlich hätte er sie wenigstens mal kurz sprechen können, mal kurz rausgehen können oder sie reinlassen. Aber Jesus weiß, nein, jetzt nicht. Jesus bricht immer wieder Tabus. Das ist mein erster Punkt, in meiner Beurteilung, das ist jetzt keine Diagnostik, die ich mache, aber es ist meine Beobachtung, Jesus bricht Tabus. Das heißt nicht, dass er sich gegen Gesetze wendet oder dass er die Tora nicht beachtet. Das macht er schon. Manchmal so auf Messerschneide, würde ich sagen. Aber was er tut, ist gesellschaftliche Konventionen, Dinge, wo wir sagen, das ist doch typisch, so macht man das halt bei uns, die bricht er. Damit bricht er. Und das macht er an verschiedensten Stellen und da ist er auch irgendwie knallhart. Und er lässt sich viele böse Blicke gefallen dafür, dass er nicht den Konventionen in dem widerspricht. Zum Beispiel, was macht er? Er nimmt Frauen mit als Jüngerinnen, war damals undenkbar, war klar, war Frauen, die haben nicht mitzudiskutieren. Die haben auch keine Ahnung von Theologie und so. Das ist nicht wichtig, dass die da was von mitkriegen. Wir haben ja eine klare Rollentrennung. Die Männer machen das und die Frauen, die können zu Hause sich um den Haushalt kümmern und können in der Zeit ja schon mal was zu essen kochen. Da ist jeder irgendwie verräumt und jeder hat was zu tun. Und Jesus gibt Frauen eine ganz besondere Würde, indem er sagt, nein, ihr habt genauso Zugang zum Reich Gottes wie die Männer. Da ist kein Unterschied. Null. Ihr habt genauso Zugang und ein Recht, das zu hören und zu verstehen und mitzureden. Andere Sache, Jesus lässt sich zum Beispiel zum Essen einladen von Pharisäern, von Menschen, die irgendwie am Tempel beschäftigt waren, Priester. Er ist da jetzt nicht wählerisch, aber er geht auch zu Menschen, die Zöllner sind oder Sünder. Deswegen wird ihm auch nachgesagt, er ist Freund der Zöllner und Sünder. Er geht zu denen ins Haus, die an sich von Gott erstmal gar nichts wissen wollen, die einen ganz schlechten Ruf in der Gesellschaft haben. Und Jesus ist es irgendwie egal. Er macht es einfach. Er macht es in aller Öffentlichkeit. Das dürfen alle mitkriegen. Es stört ihn nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, er will, dass es gesehen wird, dass er Konventionen bricht. Und die Leute sagen ihm: Schau, das ist auch so einer. Wer mit Unfrommen was zu tun hat, der ist doch selber. Da kann er kein richtig Frommer sein, einer, dem das wichtig ist. Und ihm wird vorgeworfen, er ist ein Fresser und Weinsäufer. ist halt so, gell? Er akzeptiert es. Jesus bricht gesellschaftliche Tabus, er spielt nicht überall mit, er findet nicht alles gut oder normal, sondern er findet raus, wo Sachen fundamental dem Reich Gottes, den Werten des Reiches Gottes widerspricht. Und da setzt er oft einen Punkt und lebt es einfach anders. Jesus hat eine ganz große Freiheit. Und das ist das, was Menschen so kritisch finden an ihm, dass er diese unglaubliche Freiheit hat, einfach Sachen anders zu machen. Und wenn das jemand tut, dann sind wir immer so kritisch. Dann sagen wir, da kann ja wohl was nicht stimmen. Das ist ja nicht in Ordnung. Jesus hat Menschen geheilt und gesund gemacht. Und er hat es auch am Schabbat gemacht, dass er einem Mann, der eine verkrüppelte Hand hatte, den hat er geheilt. Das Blöde war nur, er macht es nicht irgendwo, sondern auch noch in der Synagoge, wo die ganzen Frommen da sitzen und zugucken. Und die haben so böse geguckt. Da hätte man doch sagen müssen, Jesus, mach's halt hinter der Synagoge, wo es keiner mitkriegt. Das wäre doch eine gute Idee. Dann hast du auch keinen Stress und keiner ärgert sich über dich. Warum muss man denn immer jemanden ärgern oder jemanden auf die Füße treten? Aber Jesus macht hier einen Punkt. Er redet von dem Rettungs- und Erlösungswerk, sag ich jetzt mal, das Gott vorhat. Und das gilt auch am Schabbat und an jedem anderen Tag und auch in der Synagoge. Gott rettet und heilt Menschen durch ihn. Warum soll das nicht im Gottesdienst passieren? Und die Pharisäer regen sich das so drüber auf und die Schriftgelehrten, sie regen sich nicht drüber auf, dass Jesus heilt. Das ist irgendwie, das ignorieren sie einfach, dass es ein Heilungswunder ist. Sondern worauf sie sich konzentrieren, ist am Schabbat in der Synagoge. Jesus macht es nicht, um cool zu sein, dass er mal anders ist, sondern er macht es, weil er einem Ziel folgt. Weil er, ich habe es so formuliert, seinen Traum lebt. Jesus lebt seinen Traum vom Reich Gottes. Und das ist für viele schwer zu verstehen. Und während die Erwachsenen die Kinder anschreien, dass sie wegbleiben sollen, dass sie Jesus nicht stören sollen, da schreit Jesus die Erwachsenen an, dass sie bitte die Kinder ungestört zu ihm lassen sollen. Ein Wert im Reich Gottes, den Jesus lebt. Und das ist natürlich anstößig. Das war unverschämt, eine Frechheit, eine bodenlose Frechheit. Und was Jesus hier macht, ist seine Jünger ganz schön blöd ausschauen lassen. Ja, die hatten bestimmt einen hochroten Kopf, haben sich geärgert und haben sich geschämt dafür, dass sie von ihrem Meister so zurechtgewiesen werden. Gibt es so manche Texte in der Bibel, wo Jesus auch mal seine eigenen Leute scharf zurechtweist. Jesus kann mal scharf reden und zum Beispiel sagen, du Satan, sagt er zu Petrus, geh weg von mir. Warum macht Jesus das? Weil er merkt, da passt was nicht zum Reich Gottes. Das ist so völlig konträr. Das ist so völlig scheps zu dem, wie Gott sich das denkt. Und da fängt Jesu Herz an zu pochen. Da wird er, glaube ich, ganz wuschig. Da wird er fast verrückt. Und wir überlesen das manchmal gerne, wie Jesus auch an manchen Stellen hart sein kann. Klar sein kann. Und sein Motiv ist immer, ja, er lebt seinen Traum. Er hat einen Traum vom Reich Gottes und dafür setzt er sich ein, dafür schlägt sein Herz. Er schützt das Schützenswerte und für Jesus sind Menschen die wichtigsten Werte, die es zu schützen gilt. Nicht irgendwelche Regeln, sondern er fragt sich immer, kann der Mensch in den Regeln eigentlich noch atmen? Kriegt er noch Luft? Ist es ein Gesetz, was nur den Gerechten dient oder auch denen, die am Rand der Gesellschaft sind? Die Sünder oder die Schwachen? Jesus deckt Doppelmoral auf und Heuchelei und er wehrt sich dagegen, wenn Menschen irgendwie so stolz sind, dass sie der Wahrheit überhaupt nicht ins Auge schauen wollen. Wenn Jesus auf die Welt blickt, dann ist sein Blickwinkel immer durch das Fenster des Reiches Gottes, schaut er auf diese Welt. Deswegen tut er Dinge, die für uns verstörend sind, die komisch sind. Er benutzt Bilder, die krass sind, die schmerzhaft sind für uns, wenn wir uns darüber Gedanken machen. Ja, und es ist tatsächlich ein Wahnsinn. Wahnsinn, wenn jemand seinen Traum lebt. Und wir kennen das alle, wenn jemand ein Leben lebt und man sagt, boah, der nimmt sich ja ganz schön viel raus, das ist ja ganz schön frech. Ja, dann fängt bei uns was an zu grummeln und dann finden wir das schwierig. Ein schwieriger Mensch, eine schwierige Lebenseinstellung. Was Jesus zum Beispiel gemacht hat, und das ist für unsere Zeit und für unsere Kultur ein ganz schöner Hammer, wenn man das mal dagegen setzt. Jesus hat sich sehr kritisch mit Geld und Besitz zum Beispiel auseinandergesetzt. Das war für ihn ein riesiges Thema. Und in Markus 4, Vers 19, da sagt Jesus, und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das ist Jesu Diagnose, warum das Wort Gottes oft die Kraft nicht hat. Weil da ist so viel trügerischer Reichtum und komische Begierden und Sehnsüchte, die uns irgendwie wegtreiben von dem, was eigentlich wichtig ist. Und oft haben wir im Leben gar nicht die Reich-Gottes-Brille auf, sondern wir haben von dieser Welt halt die Brille auf. Und wir schauen die Dinge halt so an. Und Jesus sagt aber, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wie bewerten wir? Wenn jemand kommt und erzählt, wie er sein Geld beieinander hält und was er schon in seinem Leben alles geschafft hat und was er verdient hat und wie er sich abgesichert hat und was er an seine Nachkommen vererben kann, dann sagen wir, super, genau so muss man leben. Das ist ein guter Lebensstil, christlicher. Schaffe, schaffe, Häusle baue, wunderbar. Das war überhaupt nicht Jesu Lebensstil. Überhaupt nicht. Sein Lebensstil war, Geld ist gefährlich. Es ist nicht schlecht, aber es betrügt uns leicht, dass wir versuchen, dem nachzuhecheln und dann so viel beschäftigt sind. Und jetzt mal ehrlich, wenn wir auf unser Leben schauen, und ich nehme mich da voll mit rein, und im Vorbereiten war ich sehr betroffen darüber, weil ich gemerkt habe, ja, oft ist es so. Es geht zuerst darum, dass wir irgendwie unsere Arbeit schaffen, dass auf dem Konto alles einigermaßen in Ordnung ist, dass wir alles beieinander halten. Und dann schauen wir im zweiten Schritt, ist da noch Zeit, Kraft für Reich Gottes, für das, was Jesus wichtig ist. Und Corona hat es noch verschärft, dass wir merken, ja, so viel Zeit ist dann da gar nicht mehr. Schade eigentlich. Und Jesus hat aber echt andere Prioritäten gesetzt. Und wenn wir uns dem stellen, dann tut es wahnsinnig weh. Dann muss ich mich hinterfragen, was sind eigentlich meine Motive? Für was lebe ich eigentlich? Wie gestalte ich meinen Alltag? Und warum mache ich es genauso? Sehr herausfordernd. Unglaublich herausfordernd. Jesus war verrückt, weil er den Werten unserer Welt ganz schön was entgegenstellt. Und dritter Punkt, Jesus war auch verrückt, weil er im Kraftfeld Gottes lebt, weil er zu jeder Zeit irgendwie das Bewusstsein hatte, Gott kann alles. Mein Vater im Himmel kann alles. Und wenn er mich dahinstellt und mich gebrauchen will, dann kann ich jetzt in dem Moment einen Menschen heilen. Jesus hatte diese Kraft nicht einfach nur in sich, dass er irgendwo hingelaufen ist. Das meinen ja manche, und dann machen wir mal hier ein Wunder und da ein Wunder und zack, ja, wie so ein Zauberer. Sondern Jesus war immer im Kontakt, das lesen wir im Johannesbrief, mit dem Vater. Und was er den Vater tun sieht, also er schaut die Situation an, und wenn er sieht, der Vater will jetzt hier heilen und helfen, dann hat Jesus geheilt. Dann hat er auch die Kraft dazu gehabt. Immer im ganz engen Zusammenspiel mit dem Vater. Und Jesus hatte aber dieses Wissen, wo ich hinkomme, kann Gott was tun, will Gott was tun durch mich. Deswegen sagen die Schriftgelehrten über ihn, naja, der ist doch völlig krank. Eigentlich nicht, sondern er hat den Dämon in sich, den Beelzebul. Der Beelzebul ist der Oberste der Dämonen, das ist der Hausherr im Haus der Dämonen, also der, sozusagen der Chef. Und Jesus kann Dämonen austreiben, weil er selber, der ist... Keiner kann leugnen, dass Jesus irgendwie Kraft hat und Macht hat, aber dass er psychische Krankheiten wegmachen kann, dämonische Kräfte besiegt, komisch. Also er hat den Beelzebul, und Jesus hört sich das so an, das steht ja auch jetzt in diesem Text drin, während seine Familie da ist und so, beschäftigt sich Jesus nebenbei noch mit anderen Vorwürfen, die im Raum stehen. Und Jesus macht sich ein bisschen sogar lustig darüber und sagt, ja, wie soll denn das gehen? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Stellt euch vor, es ist Krieg, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, und die eigenen Leute kämpfen gegen die eigenen Leute. Es funktioniert nicht, dann ist der Krieg schnell vorbei und der Gegner hat eh schon gewonnen. Also es kann nicht funktionieren. Und das behauptet ihr aber. Ihr behauptet, ich würde den Satan austreiben durch den Satan. Denkt doch mal drüber nach, wie sinnlos das ist. Dann spricht er sogar von der Sünde des Heiligen gegen den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann. Das spricht er übrigens zu diesen Frommen, die ihm diese Vorwürfe machen, weil sie eigentlich einschätzen müssten, dass es nicht funktioniert, aber sie irgendeine Erklärung suchen, um das Wirken des Heiligen Geistes wegzudiskutieren. Wer war Jesus eigentlich? Wahnsinnig paranoid, verrückt, besessen? Die Ferndiagnose, die überlasse ich den Spezialisten, aber auch die werden nicht so viel rausfinden, glaube ich. Ist schwierig. Aber ich möchte euch noch einen Impuls mitgeben. Ich möchte euch noch einen meiner Lieblingsverse mitgeben und der steht in Kolosser 2, die Verse 13 und 14. Da geht es auch ums Verrücktsein. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ich liebe diesen Vers, weil hier geht es auch ums Verrücken oder ums Versetzen. Jesus Christus hat uns versetzt in ein anderes Reich. Ich stelle mir es immer so vor wie eine Pflanze, die man umtopft in einen anderen Topf. Wird versetzt, wird verrückt oder ein Baum, den man vielleicht woanders hinpflanzt. Wir sind rausgenommen worden aus der alten Erde, wo wir drin waren und versetzt worden in eine neue. Wir sind tatsächlich verrückt worden. Wir sind Verrückte als Christen, weil wir auf einmal verrückt sind in das Reich Gottes, in einen anderen Herrschaftsbereich, in einen anderen Denkbereich, wo Werte ganz anders sind als in unserer Zeit, als in unserer Welt. Also wir Christen sind verrückt und wir müssen auch verrückt sein. Und dazu lädt uns dieser Vers auch ein. Hey, lass dich lebe als Verrückter. Sich zu hinterfragen, hey, wo lebe ich vielleicht viel zu sehr unverrückt nach den Werten dieser Welt und wie kann ich es schaffen, verrückt zu werden, verrückter zu werden? Und wisst ihr, das schafft ihr nicht alleine. Wenn ihr versucht, da, naja, jetzt lebe ich mal ein verrücktes Leben, ich glaube, wir brauchen einander, um uns immer wieder gegenseitig Reich Gottes vor Augen zu malen, uns zu zeigen, was es damit auf sich hat und uns zu motivieren, ja, neue Wege zu gehen. Verrückte, das heißt Wege des Reiches Gottes zu gehen. Und zum Schluss möchte ich euch ein Zitat mitgeben von Albert Einstein. Er dreht nämlich die Sache um. Albert Einstein hat was verstanden vom Reich Gottes. Er sagt, Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und dabei andere Ergebnisse zu erwarten. Also zum physikalischen Versuch, wenn du immer wieder eine Kugel nach unten rollen lässt, erwartest aber, dass die irgendwann vielleicht mal nach oben rollt. Das funktioniert nicht, ist völliger Quatsch. Im Leben machen wir es aber oft so, dass wir von Gott Großes erwarten oder erwarten, dass er irgendwas tut, aber von unserem Verhalten her ändern wir nichts. Wir leben den gleichen Stiefel, die gleichen Werte. Und kann es sein, dass der Jesus, der irgendwie verrückt war in gewisser Hinsicht, uns einladen kann und uns Perspektiven eröffnen kann, wie auch wir Reich Gottes leben können, verrückt zu sein. Amen. Jesus, ich danke dir für diese Predigtreihe, dass wir dich als den anderen mal sehen und erleben können. Und du bist echt so eine schillernde Persönlichkeit. Und manche haben dich für komplett wahnsinnig paranoid und verrückt gehalten. Und wir erkennen auch diese verrückten Sachen in deinem Leben, dass du Sachen einfach auf den Kopf stellst, dass du anders gelebt hast, dass es absolut herausfordernd war und auch für uns heute. Herr, ich sehne mich so danach, dir nachzufolgen und nach deinen Werten zu leben. Ich finde, da liegt so eine Freiheit und so eine Liebe und so eine Kraft drin. Wenn wir uns nicht in das Hamsterrad dieser Zeit jede Woche wieder neu reingeben und nur am Sonntag früh irgendwie vielleicht einen kurzen Moment haben, wo wir mal Reich Gottes auftanken und atmen. Ich wünsche mir, dass diese Nachfolge unseren Alltag immer mehr durchdringt und durchzieht. Du siehst auch die Müdigkeit, die da ist in unserem eigenen Herzen, dass wir ja irgendwie merken, es hat uns alles viel Kraft gekostet und manches wollen und können wir nicht mehr machen. Und dann fokussieren wir uns auf die wichtigen, scheinbar wichtigen Sachen. Gib uns du Klarheit, Herr, was wichtig ist, wofür dein Herz schlägt, wofür du uns beauftragt und begabt hast. Herr, leite du uns in die Freiheit, ins Leben. Denn du bist die Freiheit und du bist das Leben. Amen. Das nächste Mal geht es bei unserer Predigtreihe um, jetzt muss ich kurz überlegen, einsam. Jesus war auch ein einsamer Mensch oder hat die Einsamkeit gesucht. Beim dritten Teil freue ich mich besonders drauf, humorvoll. Jesus hatte viel Humor und finden wir auch in der Bibel überhaupt. Und im letzten Teil, Jesus ist Jude. Auch spannend, was bedeutet das für uns, dass Jesus gar kein Mitteleuropäer war?